Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Eine Raute und 5 Buchstaben haben die Welt verändert. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Es ist Oktober, ja, und im Oktober vor 2 Jahren, da gab es immer mehr Geschichten unter dem Hashtag MeToo. So richtig in die Öffentlichkeit kam es durch die Berichte von der US-Schauspielerin Alyssa Milano über die sexuellen Übergriffe des Produzenten Harvey Weinstein. Das wisst ihr aber. Geschichten über Machtmissbrauch, über Diskriminierung kamen damals ans Licht.
Zum ersten Mal haben Frauen weltweit gemeinsam die Stimme erhoben und gesagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
Das fasst so die Schriftstellerin Jagoda Marinic zusammen. Mit ihr besprechen wir heute, was sich getan hat seitdem, wo wir heute stehen in dieser Debatte, was gut, was schlecht gelaufen ist in Sachen MeToo. Eigentlich viel zu viel für eine halbe Stunde, aber wir versuchen es mal. Außerdem sprechen wir über das, was auf unserem Teller verschwinden könnte in Zukunft, weil Bienen und Insekten immer weniger werden.
Zum Beispiel unser Obst, Äpfel, Kirschen, Erdbeeren oder auch Gemüse, Karotten, Zwiebeln, Kohl, Bohnen, Paprika, Gurken.
Tja, das ist ganz schön viel. Alexandra Maria Klein zählt das so auf, Professorin für Naturschutz an der Uni Freiburg. Heute gibt es nämlich neue Daten zum Insektensterben. Eine sehr umfassende Untersuchung hat es da gegeben. Und ja, es ist der 31. Oktober, heute Abend, Halloween. Passend dazu haben Forschende der Uni Pittsburgh herausgefunden, Gruseln kann unser Gehirn entspannen. Was passiert da beim Horrorfilm oder bei der Geisterbahn genau bei uns? Er muss es wissen, Kriminalbiologe Marc Benecke.
Wenn du ängstlich, müde und oder gelangweilt bist, genau bei diesen 3 Sachen, ist es gut, wenn du dich ausgruseln lässt, dann geht's dir hinterher besser.
Na und hoffentlich geht's euch auch nach diesem Podcast heute besser. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir blättern mal ganz kurz zurück. Am 5. Oktober 2017, da erscheint in der New York Times ein Artikel, in dem der Filmproduzent Harvey Weinstein sexueller Belästigung beschuldigt wird. 10 Tage später ruft die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano unter dem Hashtag MeToo andere Frauen auf, in sozialen Medien zu erzählen. Von sexistischem Verhalten, von Machtmissbrauch bis zu sexualisierter Gewalt, die Männer, Frauen, aber auch Trans- und nicht-binären Personen antun. 2 Jahre ist das jetzt her. Und bis heute wird der Hashtag millionenfach geteilt. Die Frage ist nur, was hat sich getan? Was fehlt? Wie ist der Stand? Und was können wir eigentlich besser machen? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat für uns Stimmen gesammelt zum aktuellen Stand in Sachen MeToo.
Jagoda Marinic, Schriftstellerin, Journalistin. Ich erwische sie irgendwo am Flughafen, wahrscheinlich auf dem Rollfeld, so wie es sich anhört.
Es hat sich in der Tat sehr viel verändert. Zunächst mal für die Frauen, die es gewagt haben, MeToo zu sagen. Die Frauen, die die Hashtags gesetzt haben, die gezeigt haben, ich habe eine Geschichte zu erzählen von sexuellem Missbrauch.
Jagoda Marinic sagt, es ist die erste globale Bewegung, die dank Digitalisierung und Hashtag gezeigt hat, dass Frauen überall auf der Welt unter den gleichen patriarchalen Strukturen zu leiden haben.
Und zum ersten Mal haben Frauen weltweit gemeinsam die Stimme erhoben und gesagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
Und das, so sagt Jagoda Marinic, ist besonders bemerkenswert, weil Frauen seit Jahrhunderten weltweit aus dem öffentlichen Raum verdrängt worden waren.
Das heißt, MeToo ist das völlige Gegenteil. Man hatte plötzlich das Gefühl, niemand kommt an den redenden Frauen herum. Es war eine völlige Beanspruchung des öffentlichen Raumes.
Besetzung des öffentlichen Raumes. Erster Schritt. Zweiter Schritt ist die Frage, ob es gelingt, die Aufmerksamkeit, die das Thema des sexuellen Missbrauchs hat, auf weitere systemische Missstände zwischen Mann und Frau zu lenken.
Ob man es daraus schafft, einen Diskurs zu machen, der viel weiter und grundsätzlicher über Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern nachdenkt.
Die MeToo-Bewegung sollte auch deswegen eher als Demokratiebewegung verstanden werden. Denn, so Jagoda Marinic, es geht darum, wie wir in einer Demokratie miteinander umgehen wollen. Wenig hilfreich und problematisch sind da laut Marinic Debatten, die vom eigentlichen Thema, dem ungleichen Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern, wegführen.
Wenn Leute anfangen, darüber zu sprechen, ob jetzt die Erotik gekillt würde, ob man nicht mehr flirten dürfe. Also es geht doch überhaupt nicht um den erotischen Raum, in dem 2 Menschen aushandeln, wie sie sich begegnen als Mann und Frau.
Auch Sana Ramadani, Autorin und ehemalige Femme-Aktivistin, kritisiert Teile der MeToo-Debatte. Wenn auch andere Teile.
Ich kritisiere, dass aus der anfänglichen sehr guten Diskussion leider nur ein hysterischer Aufschrei geworden ist. Selbst missglückte Komplimente wurden mit sexueller Gewalt und Vergewaltigung gleichgesetzt. Männer wurden pauschal zu Tätern erklärt und Frauen generell zu wehrlosen Opfern.
Aus Sicht von Sana Ramadani wurden damit die vorherrschenden Stereotype der Geschlechter, der starke Mann und die schwache Frau, weiter einbetoniert. Die Kehrseite von MeToo, so Ramadani. Aber auch aus ihrer Sicht gibt es die unumstrittenen Erfolge.
Dann hat natürlich MeToo auch diesen Machtmännern wie Weinstein, Bill Cosby und anderen gezeigt, dass sie nicht ewig Frauen und auch Männer für ihr Vergnügen missbrauchen können, dass früher oder später alles ans Tageslicht kommt.
Was sich ändern muss, ist zum einen ein empowernder Umgang mit Kindern, damit sie eben mit anderen, neuen Rollenbildern aufwachsen. Zum anderen sind das aber auch die Gesetze.
Wie zum Beispiel Streichung der Verjährungsfristen bei Vergewaltigung und Kindesmissbrauch. Dass es bei so etwas Verjährungsfristen gibt, ist unmoralisch und nicht zu akzeptieren.
Außerdem müsse es in der öffentlichen Debatte auch um Themen gehen, die auch Menschen außerhalb einer ja progressiven Berlin-Bubble interessieren. Für Diskussionsstoff sorgt auch das Thema Sexworkerinnen und Sexworker.
Wir brauchen ein Prostitutionsverbot, denn alles, was Frauen zur Ware macht, fördert sexistisches Denken und Handeln.
Das kann man auch anders sehen, da muss aber in einer Demokratie drüber gesprochen werden. Insgesamt, findet Sana Ramadani, müsse die Diskussion sachlicher geführt werden.
Wir brauchen weniger hysterisches Geschrei und unreflektierte Twitter-Pranger.
Was denkt aber ein Mann über MeToo? Ein Mann, Autor und Journalist Linus Volkmann.
Ich kann es nicht anders sagen, ich empfinde MeToo als große Befreiung. Also zum Beispiel dieses Unbehagen, das ich immer empfunden habe, wenn Woody Allen mal wieder einen Film gemacht hat.
Alter, neurotischer Trottel verliebt sich in eine viel zu junge und viel zu attraktive Frau, die ihn warum auch immer anhimmelt.
Ich finde es gut und richtig, dass dieses Unbehagen darüber jetzt viel mehr Raum einnimmt durch die Diskussion. Aber auch für mich persönlich hat MeToo viel losgetreten. Ich habe mich schon vorher als Feminist verstanden, aber auch für mich war da noch viel drin an Bewusstwerdung über meine Rolle als Mann.
Die Rolle als Mann, die Rolle als Frau. Es ist etwas in Bewegung gekommen. Menschen haben eine Stimme bekommen, die vorher nicht öffentlich wahrgenommen wurden. Aber, und da sind wir uns alle einig, wir stehen noch ganz am Anfang.
Spannende Zusammenfassung über den Stand in Sachen MeToo von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler-Turner-Burke, Menschenrechtsaktivistin aus New York, Erfinderin dieses Hashtags MeToo, hat übrigens in Deutschland noch nicht mal einen eigenen Wikipedia-Artikel, also da ist man auch ganz am Anfang, noch bei Null. Dabei würde es sich ordentlich lohnen, denn sie hat schon 2006 eben unter MeToo Geschichten über Unterdrückung und sexualisierte Gewalt an Frauen gesammelt. Und unter diesem Artikel, unter dem Hashtag gebündelt von der Times als Person des Jahres übrigens ausgezeichnet 2017, Tarana Burke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die November-Ausgabe des Modemagazins Elle, die ist seit Dienstag draußen, das Cover in schwarz-weißer Optik gehalten, ein weißes Model in schwarzen Klamotten drauf, darunter der Titel Back to Black, weil das Heft mit diesen Worten nicht nur Schuhe und das kleine schwarze Kleinchen meint, sondern auch Models mit schwarzer Hautfarbe, hat das Magazin jetzt ordentlich Ärger an den Hacken. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut für uns. Was haben die denn beim Elle-Magazin konkret gemacht?
Also sie haben sich wirklich der Farbe Schwarz gewidmet. Auf dem Cover eben ein weißes Model abgebildet. Unterzeile Schwarz ist wieder da, unwiderstehlich, Ausrufezeichen. Im Heft selbst werden auf einer Seite im Zusammenhang mit der Geschichte dann 6 schwarze Models vorgestellt. Darüber steht Black is back. Und der Text lautet dazu, schön, erfolgreich, engagiert. Nie waren Models of Color so gefragt wie jetzt. Diese großartigen Frauen inspirieren uns, aber auch abseits der Laufstege, Zitat Ende.
Okay, also da werden schwarze Models und schwarze Textilien in einer Geschichte gehypt, oder wie?
Ja, und so kommt es dann bei vielen an. Beides wird als Fashion-Trend verkauft. Supermodel Naomi Campbell hat das auf Instagram scharf kritisiert. Sie spricht Chefredakteurin der Elle, Sabine Nedelchef, direkt an und schreibt, ihr Fehler sei sehr beleidigend. Sie, also Naomi Campbell, habe schon unzählige Male gesagt, wir sind kein Trend, wir sind hier, um zu bleiben. Es sei okay, Models of Color zu feiern, aber bitte tun Sie dies auf eine elegante und respektvolle Art.
Was sagt denn die Elle-Redaktion selbst dazu?
Also ich habe heute versucht, ein Statement zu bekommen, aber der Burda Verlag, zu dem die Elle ja gehört, der sagte, dass es so kurzfristig leider nicht möglich ist. Die Chefredakteurin der Elle hatte sich gestern schon geäußert mit einem veröffentlichten Statement, nämlich es sei sei falsch gewesen, die Titelzeile Back to Black zu verwenden, weil sie falsch interpretiert werden könne, dass schwarze Menschen eine Art Fashion-Trend seien. Das sei nicht ihre Intention gewesen. Und sie entschuldigt sich auch dafür, dass eins der vorgestellten Models im Heft nicht mit richtigem Namen genannt wurde. Auf dem Foto war das Model Naomi Ching Wing zu sehen. Daneben war aber der Steckbrief von einem anderen Model, nämlich von Janae Furman, abgedruckt.
Also auch so ein bisschen schludrig an dieser Stelle. Diese Entschuldigung, gab es da schon Reaktionen drauf? Wie kommt das an?
Ja, nicht so überzeugend. Das zeigen viele Kommentare im Netz. Ich habe darüber auch gesprochen mit Anne Chebu. Sie ist Fernsehjournalistin, Moderatorin und hat das Buch geschrieben, Anleitung zum Schwarzsein.
Es ist so, meine Hautfarbe ist kein Modeaccessoire. Also ich bin so geboren worden und ich werde auch so sterben. Und ich kann meine Hautfarbe nicht nach Trend, was gerade angesagt ist, irgendwie ändern, sondern ich bin schwarz und ich bleibe auch schwarz. Wir sind Menschen, wir sind keine Ware und wir sind keine Tiere. Schwarze Menschen werden total exotisiert.
Und also sie hat also das Gefühl, dass die L-Redaktion sich nicht mit der Bedeutung von Hautfarbe auseinandergesetzt hat. Anne meint aber auch, dass man das Thema ganz anders hätte umsetzen müssen. In dem Zusammenhang macht es für sie übrigens keinen großen Unterschied, ob vorne auf dem Cover ein schwarzes oder ein weißes Model abgebildet ist.
Warum nicht?
Weil sie sagt, einem schwarzen Model sei dieses Problem eigentlich noch schneller ins Auge gesprungen, dass durch die Geschichte Hautfarbe zum Fashion-Trend gemacht wird. Also ihrer Meinung nach hätte man, wie gesagt, die Geschichte ganz anders machen müssen, wenn man schwarze Frauen in der Modebranche hypen will und dann vielleicht auch mal ins eigene Land schauen müssen.
Ein Punkt ist eigentlich auch, warum guckt Elle Deutschland nicht, was ist in Deutschland? Wo sind die schwarzen Models in Deutschland? Das wäre doch eigentlich auch sehr interessant gewesen. Also auch hier wieder der Blick außerhalb von Deutschland, weil dieses Bewusstsein, dass es auch schwarze Menschen in Deutschland gibt und dass es auch Rassismus in Deutschland gibt und die Schwierigkeiten von schwarzen Menschen in der Modeindustrie, da ist gar kein Bewusstsein da. Und das stelle ich jetzt L Deutschland mal.
Zeigt vielleicht aber auch schon so ein bisschen die Diskussion um diese Titelgeschichte, dass sich das Bewusstsein da verändert hat in dieser Richtung.
Ja, oder? Vielleicht, aber Anne Chebu meint, dass diese Geschichte jetzt überhaupt so viel Öffentlichkeit bekommt, habe sicher auch mit Naomi Campbells Post zu tun und mit ihrer Bekanntheit. Sonst wäre es womöglich gar nicht so prominent von allen aufgegriffen worden.
Ich bin so ein bisschen gestolpert über dieses Hautfarbe als Fashion-Trend. Das ist irgendwie pervers. Also ich, keine Ahnung.
Ja,
ich bin kein Modejournalist jetzt, aber irgendwie, das klingt mir auch schon wieder.
Ja, du kannst es ja nicht ändern. Ja, du kannst deine Hautfarbe nicht ändern. Das gehört einfach zu dir. Menschen sind keine Fashion-Trends.
Entschuldigung, das war eine Kommentierung hinten raus. Die gestattet ihr uns hoffentlich. Die November-Ausgabe der L sorgt auf jeden Fall für Kritik, weil unter dem Titel Black is Back sowohl schwarze Models als auch Modeaccessoire da in einem Atemzug genannt werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, dieser PR-Effekt, der war auf jeden Fall schon mal da. Und gut, 3 Öko-Bauernfamilien verklagen die Bundesregierung. Das bringt natürlich ordentlich Aufmerksamkeit. Die Kläger wollten vor Gericht durchsetzen, dass sich die Regierung an die Klimaziele für 2020 hält. Was nicht gelingen wird, das steht ja schon länger fest. Heute gab es die Entscheidung des Gerichts dazu. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion jetzt bei mir. Für die Kläger, muss man sagen, lief es nicht so gut.
Nee, das Verwaltungsgericht Berlin hat die Klimaklage abgewiesen. Das hat ein Gerichtssprecher nach 5 Stunden Verhandlung mitgeteilt.
Das Gericht hat die Klage als unzulässig angesehen, weil es den Klägern an einer Klagebefugnis fehlt.
Aus Sicht des Gerichts muss die Bundesregierung die Klimaschutzziele für 2020 nicht einhalten. Und das liegt daran, dass die Ziele nur eine Absichtserklärung waren. Kabinettsbeschlüsse dürfen ja auch nochmal verändert werden. Das Klimaziel war nicht in einem Gesetz festgeschrieben, deshalb konnte das nicht eingeklagt werden. Anders wäre es, wenn wir jetzt mal 10 Jahre vorspulen, die Ziele für 2030. Für die soll es ja ein Gesetz geben. Dieses Gesetz will die Große Koalition noch in diesem Jahr beschließen. Das wäre dann auch das erste Klimaschutzgesetz überhaupt in Deutschland. Und an Gesetze muss man sich eben halten. Aber jetzt bei dieser Klage, da sah es eben noch anders aus.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Klägerinnen und Klägern, alles Biolandwirte. Wie haben die das denn begründet, dass sie mit dem Klimaschutz vor Gericht da gehen wollen?
Ja, sie haben das schon ziemlich konkret gesagt, wie sie der Klimawandel betrifft. Der Biobauer Klaus Blom aus Niedersachsen, der hat dem Richter in der Verhandlung einen seiner Äpfel präsentiert. Einen Apfel mit Sonnenbrand sozusagen.
Ist genau wie beim Menschen, dass die Haut und die Zellen verbrennen im Apfel und dann ist der ungenießbar. Das ist genauso, als wenn man am Strand liegt und schützt seine Haut nicht und dann verbrennt sie.
Er hat wohl auch Probleme mit neuen Schädlingen, die wegen wärmerer Temperaturen jetzt wohl auch vermehrt in Norddeutschland vorkommen. Ein anderer Kläger kommt aus der Lausitz, einer eh schon trockenen Region, und er sagt, dass er noch mehr mit Dürren zu kämpfen hat. Und die dritte Familie, die kommt von der Nordseeinsel Pellworm, die sagt, dass sie wegen des steigenden Meeresspiegels Flächen vor dem Deich immer weniger für ihre Schafe nutzen kann, weil die Flächen oft unter Wasser stehen. Das sind so die Gründe für die Klimaklage, bei der die Biobauern auch Unterstützung hatten, und zwar von Greenpeace.
Waren die Kläger denn jetzt sehr enttäuscht, dass sie mit ihrer Klage keinen Erfolg hatten?
Ja, ich denke mal, dass sie schon damit gerechnet hatten, weil viele Experten das auch vorhergesagt haben. Und du hast es gerade schon angesprochen, es gab ja auch viel Aufmerksamkeit für die Klagen. Vor dem Gericht in Berlin wurde auch demonstriert für mehr Klimaschutz. Eventuell gehen die Biobauern auch noch in Berufung, das ist jetzt noch nicht entschieden. Auch wenn die Klagen abgewiesen wurden, das war jetzt heute kein angenehmer Termin für die Bundesregierung. Eine Politikerin der Grünen, die sagte, das Verfahren am Verwaltungsgericht sei ein Armutszeugnis für die Klimapolitik der Großen Koalition.
Wenn man nochmal ganz explizit eben sieht, dass es mit dem Klimaziel 2020 nicht klappt.
Ja genau, denn im Vergleich zum Jahr 1990 sollten in Deutschland eigentlich 40% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Stand jetzt wird bis zum nächsten Jahr nur ein Rückgang von 32% erreicht.
Jetzt ist das ja, korrigiere mich gerne, aber ein Novum. So eine Klimaklage hat es ja in Deutschland bisher nicht gegeben. Genau. Wie sieht es da in anderen Ländern aus?
Ja, interessantes Beispiel wären da wohl die Niederlande. Da hatten Aktivisten Erfolg. Die niederländische Regierung wurde gerichtlich zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Der CO2-Ausstoß müsste demnach um 25% gegenüber 1990 verringert werden. Das Urteil wurde in der zweiten Instanz bestätigt. Die Sache könnte da auch noch an ein weiteres, noch höheres Gericht gehen. Das ist also noch nicht abgeschlossen. Aber das Beispiel zeigt, Klimaklagen gegen einen Staat können etwas bewirken.
Oder zumindest für Aufmerksamkeit sorgen. Die Klimaklage von drei Bauernfamilien zusammen mit Greenpeace gegen die Bundesregierung ist abgewiesen worden. Informationen dazu waren das von Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine Mandeln mehr in Zukunft oder weniger als sonst, das wäre schon schlimm. Oder sind lecker, Mandeln zum Backen im Müsli oder so mal zwischendurch. Und Mandelbäume sind eben angewiesen auf sie. Bienen, denen geht's überhaupt nicht gut gerade. Gut, da wo die Mandelbäume stehen, Spanien, Amerika oder Italien, da mag es vielleicht noch ein bisschen anders sein. Aber Insektensterben, das schreitet immer weiter fort. Es gibt heute neue Zahlen dazu für Deutschland von der Technischen Universität München zusammengetragen. Da haben sich Forscher von 2008 bis 2017 das regelmäßig angeschaut, also relativ viele Daten sind es, an insgesamt 290 Standorten in drei Regionen bei uns in Deutschland. Das Ergebnis sowohl auf Wiesen als auch in Wäldern. Da ging die Artenzahl um etwa ein Drittel zurück. Auch die Gesamtmasse, die nahm ab. Dabei sind Insekten ja, das wissen wir, ein wichtiger Teil unseres Ökosystems, weil ohne Bestäubung gibt es weniger Pflanzen. Und je weniger Pflanzen, desto weniger Futter und Essen dann im Endeffekt auch für uns. Ich habe darüber heute mit Alexandra Maria Klein gesprochen. Sie ist Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Universität Freiburg. Und wollte erstmal wissen, was fehlt. Also Reis, Nudeln, Gemüse, vielleicht die ein oder andere Kräuterchen. Was wird es in Zukunft dann weniger geben?
Kartoffeln, Reis, Nudeln, erstmal Nudeln aus Weizen, das wird es alles noch geben. Das ist ja alles, kommt von Kulturen, die windbestäubt sind. Also da haben die Bienen jetzt erstmal nichts mit zu tun. Die Insekten vielleicht dann schon wieder, wenn sie Schädlinge kontrollieren. Also da gibt es dann wieder andere Interaktionen, aber das ist jetzt zu komplex. Bleiben wir mal einfach, was über die Bienen verschwinden wird. Da muss ich Ihnen auch sagen, es wird nicht komplett was verschwinden, aber wir werden viel, viel weniger davon produzieren. Zum Beispiel unser Obst, Äpfel, Kirschen, Erdbeeren oder auch Gemüse, Karotten, Zwiebeln, Kohl, Bohnen, Paprika, Gurken. Also können wir nicht so viel von produzieren. Die Pflanzen, die versuchen ja immer auch so einen Sicherheitsmechanismus einzubauen. Also die haben fast immer einen Grad der Selbstbestäubung. Also zum kleinen Teil können die alle sich ohne die Bienen noch fortpflanzen. Aber wir können halt nicht mehr so richtig viel produzieren. Da müssten wir dann Bienen reinsetzen oder mit der Hand bestäuben oder irgendeine Lösung finden.
Kann man es denn genau an einem Beispiel mal noch drastischer machen, welche Pflanze denn am meisten leiden würde?
Ja, also wo zum Beispiel die männlichen und weiblichen Pflanzenorgane getrennt sind in der Pflanze. Das ist zum Beispiel Gurken. Da sind die meisten Sorten, das kommt immer von der Sorte von ab, die sind halt sehr stark von der Bestäubung abhängig. Oder das Beispiel, was Sie vielleicht gut kennen oder die meisten gut kennen, sind Mandeln in Kalifornien. Da ist die Sorte, die wir vor allen Dingen essen, die wir alle auch überall kaufen, ohne die Bienen kann die vielleicht 2% der Nüsse noch bilden, von denen, was sie sonst bilden. Ich glaube noch nicht mal 2, es ist weit unter 2. Also es ist, wenn man es so ein bisschen genauer betrachtet.
Klingt trotzdem schlimm, klingt trotzdem alarmierend.
Es ist total alarmierend, weil was sie machen müssen, wir müssen ja trotzdem die Welt ernähren und alle wollen natürlich auch immer noch Gemüse und Obst essen und nicht nur, was hatten Sie gesagt, Kartoffeln, Reis und Nudeln. Und was wir dann nur machen können, und das haben wir in einer Studie auch schon sehen können, dass die Landwirtschaft das macht. Erstmal intensiviert sie, das ist ja klar, wenn ich weniger produziere aus irgendeinem Grund, das wissen die oft gar nicht, dass es die fehlenden Bestäuber sind, dann werden mehr Nährstoffe gegeben, dann wird mehr Pflanzenschutz gegeben. Also man intensiviert, so hoch es geht. In Deutschland sind wir da schon am Maximum angekommen, da können wir nicht noch weiter intensivieren. Aber was dann vor allen Dingen gemacht wird, und das wird vor allen Dingen noch in Entwicklungsländern gemacht, man nimmt mehr Fläche aus der Natur raus, um wieder mehr anzubauen. Ich muss ja irgendwo diese Lücke herkriegen. Und das ist dann natürlich wieder das Allerschlechteste, weil da bin ich von überzeugt, das zeigen alle Studien, die wir haben, was eigentlich der Hauptverursacher ist, ist, dass die Insekten keinen Lebensraum mehr haben.
Frau Klein, gibt es denn in dieser Studie der Technischen Universität München noch einen Fakt, der Sie als Forscherin überrascht hat?
Also was mich überrascht hat sicherlich, dass der Wald diesmal auch betroffen ist. Wir wissen ja bis jetzt von der Offenlandschaft nur, dass die Insekten so stark zurückgegangen sind. Und das hat diese Studie jetzt ja gezeigt. Was ich sehr interessant fand, im Wald waren vor allen Dingen die Arten betroffen, die sich gut ausbreiten können. Also das sind die Arten, die bis in die Offenlandschaft oder die in die Agrarlandschaft, die auch nutzen, dort auch reinfliegen oder dort reinlaufen und wieder zurückkommen. Und das gibt eigentlich so einen Hinweis dafür, dass doch irgendwas in der Offenlandschaft oder in der Agrarlandschaft nicht in Ordnung ist. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen Pestizide, aber zum Beispiel das Mähen. Also wir wissen, dass intensives Grasland, also intensive Wiesen und Weiden für Insekten auch nicht gut ist, dass sie oft gemäht werden, wenn die Insekten ihre Hauptaktivitätsphase haben. Wir haben viel weniger Rindvieh oder Schafe, wie auch immer, alles mögliche an Tieren auf den Weiden stehen. Die haben früher, hatte man viel mehr Kot, hatte man Ställe, wo sich Insekten ansiedeln konnten. Das ist jetzt alles nicht mehr da. Das fand ich erstmal sehr interessant, dass der Wald auch betroffen ist und dass vorwiegend die Arten, die aber dann wieder mit der Agrarlandschaft interagieren. Und das ist ja die Hauptaussage dieser Studie. Die Insekten gehen zurück, nicht nur im Offenland, sondern auch im Wald. Und die Gründe sind irgendwie in der Landschaft zu suchen und nicht nur auf einen einzelnen Acker.
Die Insekten, sie gehen zurück, nicht nur auf dem Land, sondern auch im Wald. Das hat die TU München in der groß angelegten Studie herausgefunden, welche Auswirkungen das ganz konkret hat. Darüber habe ich mit Alexandra Maria Klein gesprochen, Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Universität Freiburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Marc, sag mal, wie findest du denn die Studie?
Geiles Experiment einfach. Also ich konnte jetzt nicht mehr genau rauskriegen, wer die Verrückten sind. Ich gucke nochmal, ich kann es nochmal gerade gucken, ob ich es schnell finde. Aber
ja, ich kann ja schon mal erzählen, um was es heute geht. Es ist ja heute auch Halloween-Abend und da kann man natürlich mit einem Kostüm irgendwie rumlaufen oder von Tür zu Tür und was einsammeln oder ein bisschen Fernsehen gucken. Forschende der Uni Pittsburgh haben herausgefunden, wenn wir uns freiwillig in eine Gruselsituation bringen, zum Beispiel durch einen Horrorfilm, dann kann uns das Gruseln entspannter machen, als wir zum Beispiel vorher waren. Sprechen wir drüber mit Marc Benecke, unserem Lieblingsforensiker, Kriminalbiologen. Erklär uns mal, was genau unser Gehirn da macht. Wie kann es denn sein, dass Gruseln uns entspannt?
Ja, das ist eine ganz neue Studie übrigens. Also es ist kein nix Altes oder was man schon wusste, wie das sein kann. Ich will erst mal erzählen, wie sie es rausgekriegt haben. Die Forscher und Forscherinnen sind in den örtlichen Gruselkeller gegangen. Der heißt auch The Basement. Also das ist so, da laufen so Gruselclowns rum und Dämonen und der Tod. Man kann sich in einen Sarg einsperren lassen oder muss, nicht wahr? Man kann sich Stromstößen aussetzen. Es gibt nur eine Regel, keine Handys und nicht die Schauspieler anfassen. Also das ist richtig gruselig, erst ab 18. Ich würde da nicht reingehen, also ganz im Ernst. als Gegenleistung dafür, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nämlich keine Studierenden oder sowas waren, das waren einfach Leute, die sich für so ein Zweierticket kostet so $50 den Eintritt gekauft haben, war, dass sie ihr EEG, also ihre Gehirnströme, per E-Mail dann bekommen haben, als E-Mail. Das war's. Sonst haben die nichts bekommen. Also echte Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Durchschnittsalter ungefähr so 28. So, und dann hat man sie ans EEG angeschlossen und vorher gefragt, seid ihr traurig, niedergeschlagen, frustriert, angespannt? Und hinterher, nachdem sie das also alles sich tot gegruselt haben, war das erstaunliche Ergebnis, den meisten hat es gefallen. 95% fanden es super. Also ich würde dazu nicht gehören. Ich gehöre zu den 5%, die da nicht reingehen würden. Und 79% waren auch das erste Mal drin. Das ist auch gut. Die wussten also nicht, was sie da erwartet. Und in dieser Tabelle, die geht von 0 bis 10, konnten sie vorher angeben, ob sie sich gut oder schlecht gefühlt haben. Und sie fühlten sich 7,4, das heißt ziemlich gut. Mhm. Und hinterher fühlten sie sich 8,4, also sozusagen genau eins besser. Das heißt, es war cool. 50% fühlten sich richtig viel besser, 17% schlechter, 33% blieben unbeeinflusst. Und jetzt kommt der Dreh. Da man die einzelnen Gehirnwellen auseinander gebastelt hat, Theta, Alpha, Gamma, Beta, und gefragt hat, wie sie sich besser fühlen, weiß man jetzt, was das Gruseln macht. Wenn du ängstlich, müde und oder gelangweilt bist, genau bei diesen drei Sachen, ist es gut, wenn du dich ausgruseln lässt, dann geht es dir hinterher besser.
Bei also wenn du happy, Sachen, wenn du happy bist, dann zieht es dich eher runter, oder wie?
Ja, genau. Oder es bleibt neutral. Und die Frage war natürlich, das hast du ja auch gerade gefragt, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Nachdem sie die ganzen Gehirnwellen ausgerechnet haben, das ist super schwierig. Zum Beispiel, wenn du dir erotische Bilder anguckst, verändern sich die Theta-Wellen. Mhm. Wenn du rückwärts zählen musst, verändern sich auch die Theta-Wellen. Oder wenn du ganz schlecht erregt wirst, negativ Beta-Wellen. Also wie dem auch sei, wenn man das jedenfalls zusammennimmt, stellt sich raus, dass erstens, wenn du total erschreckt wirst, hast du die Sachen aus dem Kopf, an denen du vorher gedacht hast. Also es Removal of Stressor, der Stress wird entfernt, indem er durch was anderes ersetzt wird. Und zweitens, du wirst aktiviert. Das war es auch schon.
Das war jetzt gar nicht so wenig, Marc. Das heißt aber auch, wir können im Endeffekt unser Gehirn neu belegen. Also wenn wir irgendwie, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, Absage bekommen haben vom Job oder sowas, dann erstmal schön Horrorfilm gucken.
Wenn es dich runtergezogen hat, wenn du natürlich froh bist, dass du die Absage bekommen hast, weil du eh keinen Bock auf den Job hattest, funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. Also es muss ein echter Stressor sein. Übrigens, was auch noch hilft, das ist auch in der Studie getestet worden, Händchen halten.
Ach so.
Also das Beste ist also, sich ängstigen und Händchen halten, kurz gesagt, den Horrorfilm zusammen gucken.
Mhm. Geklappt das denn nur mit Horrorfilm? Ich meine, jetzt in dem Fall war es ja wirklich großes Entertainment mit diesem Basement, mit diesem Keller. Die meisten Horrorfilme sind ja dann doch eher Trash.
Ja, der Keller ist auch ziemlich trashig, muss man ehrlich sagen. Also das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Also es steht wörtlich in der Veröffentlichung, es ist besser, wir zwei würden jetzt sagen, so eine trashige Attraktion zu besuchen als der Alltag. Also offenbar ist es so, dass zumindest in Pittsburgh die Menschen im Alltag nicht so was Trashiges, Gruseliges erleben können wie anderswo. Wenn du jetzt natürlich in Berlin, Köln, Hamburg oder München bist, da bin ich mir da nicht so sicher, ob vielleicht der Alltag schon reicht, wenn du einfach mit der S-Bahn oder U-Bahn fährst.
Du bist aber auch böse, ey, Marc.
Ja, naja, ist ja nicht so gemein.
Ist okay. Danke fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Schönes Halloween heute Abend.
Schuh und Knochen klappern.
Gute Nacht. Klack, klack.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.